Martin Luther ist mein Ur-Ur-Ur-Ur und so weiter, Großvater. Und ich war dann über viele Jahre in einer ganz großen Krise, weil ich als Pfarrerin alleine auf dem Dorf überhaupt gar nicht alleine bleiben wollte und zu Gott gesagt habe, ich brauche einen Mann. Die Solisten, das sind ja im Orchester die Leute, die richtig was können. Ne? Die haben besondere Kompetenzen. Und die kriegen den größten Beifall. Weil mir da bewusst geworden ist, Astrid, zu dir kommt mal nicht eine Tochter oder ein Sohn. Wer liest mir, wenn ich alt bin, nicht mehr gucken kann, aus der Bibel vor? Wer betet mit mir? Und da hatte ich tatsächlich eine Zeit lang Panik.
Vorwärtsleben, der Podcast für Babyboomer. Inspirierende Gäste erzählen aus ihrem Leben. Vorwärtsleben mit Christiane Rösel und René Winkler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Vorwärtsleben, der Podcast für Babyboomer. Heute zu Gast Astrid Eichler, vielseitige Single-Expertin, wird 65, wurde letztes Jahr mal zitiert. Astrid, herzlich willkommen in unserem Podcast und von wo aus bist du uns zugeschaltet?
Ja, vielen Dank. Ich bin jetzt bei Berlin. Da sitze ich in meinem Wohnzimmer, weil mein Büro letzte Woche ausgeräumt wurde.
Okay, bei Berlin heißt, wo sitzt du ganz genau?
Ja, im Speckgürtel ist ein kleiner Ort, Algodöberitz, der direkt an Berlin angrenzt.
Okay.
Und zwar, wenn man in Berlin, ist ja das Besondere, man fährt von Berlin Mitte ganz weit in Westen, in Westen, in Westen, bis man wieder im Osten ist. Und genau da wohne ich.
Ja, sehr spannend.
Das geht nur in Berlin.
Ja, wunderbar. Und herzlich willkommen auch an dich, René. Wir machen das ja immer gemeinsam.
Sehr gerne.
Astrid, wenn man dich kennenlernen wollte, was sollte man über dich wissen? Gib uns doch mal ein paar zentrale Stichworte deiner Vita, weil ich dachte, das ist so umfangreich, da will ich einfach gerne hören, wie würdest du dich beschreiben und vorstellen?
Ja, das ist immer eine Herausforderung, das kurz zu machen, aber es ist möglich. Ich bin geboren und aufgewachsen in einer Kleinstadt in Mecklenburg. Also ich sage immer, ich bin Ossi und das ganz echt. Ich bin dann Krankenschwester geworden in der Nähe von Potsdam, habe dann ein paar Lehr- und Wanderjahre eingelegt, ein Jahr in Eisenach, ein Jahr in Halle-Nordstadt und habe dann auf dem zweiten Bildungsweg in Ost-Berlin Theologie studiert. Und dann bin ich nach diesem Theologiestudium in die Prignitz gekommen, eine Gegend, von der ich gar nicht wusste, dass es sie gibt, im nordwestlichsten Zipfel von Brandenburg. Und dort war ich zunächst Vikarin und dann war ich so richtig klassische Pfarrerin auf dem Land. So zuständig für 10 Dörfer, das muss man aber immer übertragen. Die Prignitz ist eine Gegend, die nach europäischen Maßstäben nicht besiedelt ist. Also in 10 Dörfern wohnten dort ungefähr 1400 Leute, von denen waren unter 400 Mitglied einer der großen Kirchen. Und ich hatte 6 Kirchen, also ich hatte 4 Möglichkeiten, mich zu bewegen und ich war dort sehr herausgefordert. Mhm. Und nach über 16 Jahren im Gemeindepfarramt habe ich damals meinen Herrn gefragt, Herr, möchtest du hier mit mir zusammen alt werden oder hast du noch was anderes vor? Und daraus ergab sich dann, dass ich 2005 nach Berlin gekommen bin und in einer Kommunität meinen Platz gesucht habe und außerdem Gefängnispfarrerin wurde, in 2 verschiedenen Haftanstalten für Männer in Berlin. Und dann kam tatsächlich was ganz anderes. Ich wurde gefragt, ein Buch zu schreiben für christliche Singles. Das habe ich gemacht und ich ahnte nicht, was daraus werden würde.
Wie alt warst du da, als du dieses Buch geschrieben hast?
Geschrieben oder? Habe, da war ich 48. Mhm. Ja, also ich war 48, als es erschienen ist. Mhm. Und daraus wurde dann eben das, was jetzt das Netzwerk christlicher Singles, Solo und Co. ist. Und wir haben 2009 einen Verein gegründet, da war ich dann 51. Und dieser Verein hat mich 2011 angestellt. Seit 2011 arbeite ich für diesen Verein und bin da jetzt in den letzten 4 Monaten. Ja, das ist immer ein Abenteuer gewesen.
Okay, da werden wir gleich noch mal drauf eingehen. Aber Astrid, ich habe irgendwo gelesen, Zitat, ohne Martin Luther gäbe es mich nicht. Was bedeutet denn das?
Das stimmt. Ich bin, also ich kann es auch anders sagen, Martin Luther ist mein Ur-Ur-Ur-Ur und so weiter Großvater. In direkter Linie seiner jüngsten Tochter gehöre ich in die 15. Generation. Ja. So ist es.
Naja, ich meine, das ist ja für eine Pfarrerin ein gutes Erbe. Genau, sehr, sehr spannend. Aber Astrid, zu unserem Thema. Du bist Mitbegründerin des Netzwerks Solo und Co. Erzähl uns mal, was ist denn Solo und Co.?
Ja, also wie schon erwähnt, ich wurde gefragt, ein Buch zu schreiben für christliche Singles. Und ich stellte damals tatsächlich fest, ich hatte manche Bücher für Singles gelesen, aber das war nicht so das, was mich wirklich bewegt oder getroffen hat. Und ich hatte dann die Möglichkeit, was ich schon einige Jahre getan hatte, auf Veranstaltungen für Singles als Referentin im Einsatz zu sein und habe dann am Schluss dieser einen Wochenendveranstaltung gesagt, ich suche jetzt andere, die mit mir suchen, ob es das andere gibt und wie das aussehen könnte. Mhm. Nämlich, es muss was anderes geben, Lebensperspektiven für Singles. Es muss was anderes geben, als ein Leben lang auf dem Bahnsteig zu stehen.
Als ein Leben lang oder was? Was? Als
auf dem Bahnsteig zu stehen und immer zu gucken, ob der Zug mit dem Prinzen kommt. Okay. Oder durch die Bahnhofshalle zu gehen und zu gucken, ob die Prinzessin da ist. Mhm. Also ein Bahnhof ist ja sinnvoll, aber da immer zu leben, sein Leben lang zu suchen nach dem Glücksbringer, es muss was anderes geben, aber es muss auch was anderes geben, als ins Kloster zu gehen. Das braucht auch noch mal was anderes. Ich habe ja gesagt, ich bin nach Berlin in eine Kommunität. Und das war mehr so ein Suchen, ein Spüren. Es war für mich eine reale Lebensmöglichkeit. Aber ich habe dann schon auch gespürt, es muss noch was anderes geben. Es braucht gemeinschaftliches Leben zwischen Gemeinde als Veranstaltungsort und ich gehe nach Hause und bin wieder alleine. Und klösterlicher Gemeinschaft. Und dieses Netzwerk Solo und Co. ist dann daraus geworden, seit 2006. Das sind christliche Singles überkonfessionell, überregional im deutschsprachigen Raum, die sich in irgendeiner Weise miteinander vernetzen, die sich freuen, dass man zusammen wandern gehen kann oder ins Kino gehen kann oder die eines Tages zusammen in ein Haus ziehen. Also alles ist möglich und wir wollen da Ermöglicher, Ermutiger, Begleiter sein. Unsere wichtigen Worte sind Ermutigung, Inspiration und Vernetzung. Für Singles und da wir im Reich Gottes immer zusammengehören, auch für Gemeinden.
Ja, lass mich da noch mal nachhaken. Ich finde sehr spannend diesen Gedanken, es muss was anderes geben, auf einen Nenner gebracht. Wie würdest du denn dieses andere beschreiben? Was ist denn das, was du vorher in anderen Single-Büchern vermisst hast und wie würdest du dieses andere auf den Punkt bringen?
Ja, das ist es ja gerade, dass ich das nicht auf den Punkt bringen möchte, sondern dass das ganz viele verschiedene Facetten hat. Mhm. Eben, was anderes als alleine durchs Leben zu singen. Mhm. Was anderes als frustriert, einsam alt zu werden. Mhm. Was anderes als immer alles alleine packen zu müssen. Also es hat ganz viele Facetten. Und letztlich geht es darum, Leute zu motivieren, in irgendeiner Weise gemeinschaftliches Leben zu wagen. Aber das kann eine Telefongemeinschaft sein. Ich habe jeden Sonntagnachmittag jemanden, mit dem ich telefonieren kann. Das kann eine WG sein. Mhm. Ich selbst bin Teil einer kleinen Lebensgemeinschaft. Wir sind 4, ein Ehepaar und 2 Singlefrauen. Lebensgemeinschaft, aber wir sind keine WG im klassischen Sinn. Mhm. Aber wir gehören zusammen. Und das sind so Kernsätze von uns, dass wir sagen, wir wollen Menschen ermutigen und helfen, andere zu finden, mit denen sie Leben teilen können und einander Zugehörigkeit schenken.
Sag mal, Astrid, bist du aus Überzeugung Single oder Umstände halber?
Muss ich das immer widersprechen? Nein, ich gehöre zu den ganz seltenen Aufgaben. Jedenfalls hat das auch die christliche Single-Studie ergeben. dass es im protestantischen Raum etwas ist, was ganz verschütt gegangen ist. Nämlich, dass es auch Singles aus Überzeugung gibt, wie den Paulus, der wir in der Kirchengeschichte ganz viele. Und ich gehöre tatsächlich zu denen. Ich sage immer, ich bin Single, aber ich bin vergeben. Aber daraus darf man jetzt nicht schließen, dass bei Solo und Co. lauter Leute sind, die nicht mehr heiraten wollen. Das wurde immer irgendwie so kolportiert, aber so ist es nicht. Ich würde sagen, 97,9% bei uns sagen, wenn der oder die Richtige kommt, dann bin ich dabei. Und nur wie? Wenn wir uns im christlichen Umfeld umschauen, gibt es ja dort irgendwie mehr Frauen als Männer.
Und wie ist das zu dieser Überzeugung gekommen bei dir?
Oh, das ist eine lange Geschichte, die fing schon meine Jugend an.
Mach's nur kurz.
Ja, ja, deshalb sage ich ja, es ist eine lange Geschichte, es ist ja ein ganz anderes Thema. Also ich bin in einem Diakonissenhaus aufgewachsen, das heißt, ich hatte schon immer vor Augen, dass es was anderes gibt. Ich habe ein Buch gelesen von einem Thésée-Bruder, das mich sehr elektrisiert hat zu diesem Thema. Und ich war dann über viele Jahre in einer ganz großen Krise, weil ich als Pfarrerin alleine auf dem Dorf überhaupt gar nicht alleine bleiben wollte und zu Gott gesagt habe, ich brauche einen Mann, sonst gehe ich hier vor die Hunde. Also es ist nicht eine gerade Linie, die ich gegangen bin, sondern das ging dann durch tiefe Krisen. Aber dann war es so, als ob Gott mich erinnert, da war es mal was. Wollen wir nicht wieder. Und dann habe ich es eines Tages auch gefeiert.
Ganz spannend. Aber sag mal, dieser Titel, vielseitige Single-Expertin wird 65. Wie lebt es sich mit diesem Label Single-Expertin?
Also ich kann damit gut leben, weil ich sage, ich bin es. Ich hatte mir das nie vorgenommen, das zu werden. Aber es ist tatsächlich so, als ich anfing, mich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen und da immer mehr reingestiegen bin, habe ich gemerkt, boah, da gibt's ja eigentlich ganz wenig. Also zum Beispiel eine Theologie zu diesem Thema. Da habe ich für mein Empfinden so toll ins Leere gegriffen, da habe ich wirklich Nachholbedarf gesehen. Und natürlich habe ich durch unzählige Gespräche mit Singles die ganz vielen verschiedenen Facetten auch dieser Lebenswelt kennengelernt und. Für viele hat das Wort Single so einen negativen Beigeschmack. Es ging immer darum, müssen wir uns Netzwerk für Singles, und Single ist so ein blödes Wort und Astrid, nimm doch mal ein anderes Wort. Und irgendwann war ich müde, darüber noch nachzudenken und habe gesagt, es liegt doch daran, wie ich das fülle. Und es ist der Begriff, den ich nicht erklären muss. Unser Netzwerk heißt dann aber sehr bewusst nicht Single und bla, sondern Solo und Co. Mhm. Und dieser Name, finde ich, der hat was, weil die Solisten, das sind ja im Orchester die Leute, die richtig was können. Ne? Die haben besondere Kompetenzen und die kriegen den größten Beifall.
Ja.
Und das ist für mich auch ein bisschen eine Vision, dass ich sage, ey Leute, wir sind Solisten. Das ist was.
Und wie starten jetzt diese Solisten ins dritte Drittel ihres Lebens? Also auch René und ich, wir sind ja die sogenannte Generation Babyboomer, am Start in das dritte Drittel unseres Lebens. Worin siehst du besondere Herausforderungen, wenn man als Single sich auf diese Lebensphase einstellt?
Also erstmal der Begriff Babyboomer, der ist mir nach wie vor immer noch fremd.
Ja, erzähl mal, wieso? Der ist in aller Mund.
Ja, der ist für mich so ganz fremd, weil es den jedenfalls nach meiner Wahrnehmung in der ehemaligen DDR so nicht gegeben hat. Also es ist für mich ein ganz klassisches Westwort und das ist es auch jetzt immer noch.
Okay.
Ich will mich nochmal richtig kundig machen. Aber ich glaube, dass gerade die Sache mit dem Babykriegen im Westen und im Osten irgendwie anders lief. Also das wäre schon nochmal was mich interessieren würde. Aber ich fühle mich immer nicht angesprochen, wenn von Babyboomern die Rede ist. Da denke ich immer, von wem reden die?
Ja, okay.
Ja, aber egal. Die eigentliche Frage ist ja, und das ist ja so, es geht in eine neue Lebensphase. Wie die Singles das machen, weiß ich nicht. Weil das ist ja so vielfältig wie das Leben. Und ich würde mir wünschen, dass alle, zumindest die, die mit uns vernetzt sind, positiv da rein starten. Mir ist das Thema in den letzten Jahren sehr aufs Herz gefallen. Und der Anstoß dazu war, dass ich über einige Jahre meine Mutter sehr intensiv begleitet habe. Mhm. Und sie war erst im betreuten Wohnen, dann im Pflegeheim. Und sie wohnte in beiden Häusern immer so am fast letzten Zimmer oder im letzten Zimmer auf dem Flur. Und diese Strecke auf dem Flur war für mich immer wieder so eine Denkstrecke. Mhm. Weil mir da bewusst geworden ist, Astrid, zu dir kommt mal nicht eine Tochter oder ein Sohn. Du musst aufpassen, dass du alles im Umfeld nah dran hast. Du hast niemanden, der den langen Weg bis in den Keller geht, wo meine Mutter noch so ein Kämmerchen hatte. Mhm. Und das hat mir einen Ruck gegeben. Ich dachte, was brauchen wir als Singles, damit wir gut alt werden können? Und das habe ich mitgenommen in unser Netzwerk und habe gefragt, wir, die wir jetzt miteinander vernetzt sind, was kann in 20 Jahren davon noch übrig sein? Eine für mich brennende Frage, mhm. Wer liest mir, wenn ich alt bin, nicht mehr gucken kann, mal aus der Bibel vor? Wer betet mit mir? Mhm. Weil ich muss ja damit rechnen, dass es vom Personal keiner mehr tut. Mhm. Das waren Fragen, die haben mich echt tief getroffen. Und dann habe ich in der Corona-Zeit, manches andere nicht liest, mal geguckt, denn unser Netzwerk ist auch in dieser Lebensphase noch nicht in anderen Feldern engagiert und könnte sich da mit mir zusammen auf die Spur machen, über diese Fragen nachzudenken. Und das habe ich in ganz genialer Erinnerung. Wir waren dann zu viert, haben uns in Videokonferenzen getroffen und uns erstmal sehr offen ausgetauscht. Dann waren alle so 2 bis 5 Jahre älter als ich und zum Teil auch schon im Ruhestand. Also es war ein offener Austausch und wir haben dann daran gearbeitet, die zentralen Themen herauszukriegen und dann auch zu gucken, was ist für uns als Alleinstehende und jetzt ganz besonders auch für die ohne Kinder anders als für andere. Und dann sagen die Verheirateten immer gleich, ich habe ja auch nicht die Garantie, dass die Kinder sich kümmern. Denk doch nicht, dass sich bei uns die Kinder kümmern. Sag ich, nee, die Garantie hast du auch nicht. Aber ich habe die Garantie, dass sich keine Kinder kümmern, weil ich keine Kinder habe.
Lass mich da mal nachfragen. Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr bietet sogenannte Werkstatttage für Singles 60 plus an. Was macht ihr dort? Du hattest gesagt, ihr habtet in diesem Zoom, habt ihr auch so Themen identifiziert. Ich stelle mir vor, davon ist vermutlich auch etwas in dieses Modell der Werkstatttage geflossen. Was macht ihr bei diesen Werkstatttagen für Singles 60 plus?
Das ist tatsächlich das direkte Ergebnis dieses sehr offenen Austausches. Und so, als wir dann gesagt haben, ja, was fangen wir jetzt damit an, sind wir auf dieses Format vom Werkstatttage, das heißt, wir laden Leute ein zum Werkeln, nämlich im Blick auf ihre ganz persönliche Lebenssituation. Und für uns hat sich dann so das Modell entwickelt, wir haben einen Schrank, also ein Sinnbild, aber wir haben dann auch so einen Karton, der wie so ein Schrank aussieht. Und der hat 2 Hälften. Die eine Schrankhälfte, das sind die äußeren Themen. Und die andere Schrankhälfte sind die inneren Themen. Die äußeren Themen, mal sehen, ob ich die jetzt zusammenkriege, so ad hoc, ist Wohnen, Gesundheit und noch irgendwas. Und die inneren Themen sind mein Leben anschauen, Beziehungen pflegen und geistliches Leben.
Sag mal, bei den Äußeren kommt doch bestimmt auch noch sowas wie, ich sag mal, Vorsorge, Vollmacht, also weißt du, lauter so Dinge, die geregelt werden müssen, weil das entsinne ich neulich im Gespräch mit einer Single-Freundin, die mir dann gesagt hat, weißt du, Christiane, wer wird das denn sein? Das muss ich mir richtig gut überlegen, weil es sich nicht von selbst ergibt.
Ja, Dinge regeln. Das ist genau das andere Thema. Und da haben wir aber inzwischen auch noch extra Formate entwickelt. Da gibt es auch ein Online-Seminar. Also der Gedanke ist, diese Werkstatttage sind ein Einstieg. Das läuft so, dass wir zu diesen einzelnen Themen gibt es immer einen Viertelstunden-Input. Und dann gibt es da Flipcharts und Pinnwände und die Teilnehmenden sind erstmal eingeladen, das auf sich wirken zu lassen. Und dann kommen da, können sie Thesen anschreiben oder so. Also man hat so eine Verdauungsphase und dann geht es in Kleingruppen, so Vertiefung. Das läuft immer so in Vormittagsthemen und nach, also vormittags die äußeren, nachmittags die inneren. Man kann sich immer für ein Thema entscheiden, wo man vertieft. Und dann am nächsten, am letzten Vormittag kann jeder nochmal für sich selbst reflektieren. Also es wird wirklich richtig gearbeitet. Es gibt da nicht Referate stundenlang, sondern die Aufgabe ist tatsächlich für sich selbst dann nächste Schritte entdecken und da auch was mit sich selbst festzumachen. Und natürlich fangen wir erstmal an mit der theologischen Grundlage, was sagt die Bibel zum Altwerden. Spannend. Und da sagen wir, damit steigen wir ein, dann werkeln wir und am Schluss gucken wir dann, was schauen wir denn an, wenn wir auch im Gebet mit diesem Thema nochmal umgehen. Also es sind sehr intensive Tage.
Jetzt ist das eben ein Workshop, gell? So, also die Leute werkeln da und arbeiten an diesen Themen und so, Werkstatt. Kannst du mal so zwei, drei Dinge vielleicht überraschende, wo man nicht einfach so drauf kommt, wo die Leute dann mit Ergebnissen für sich nach Hause gehen, zwei, drei Dinge sagen, die man jetzt nicht so gerade erwarten würde?
Ja, da weiß ich ja nicht, was man erwartet.
Okay, aber für dich überraschend.
Wir haben inzwischen auf den Werkstatttagen raus, und das war wirklich was ganz Schönes, haben wir ein Wochenende für ein Schrankfach mein Leben anschauen. Das war wirklich überraschend und hat mich total begeistert, dass am Ende eine Teilnehmerin sagte, jetzt kann ich mein Leben anschauen. Ich konnte es vorher nicht.
Sehr gut.
Da war also ganz tief etwas in ihr bewegt und in Bewegung gekommen. Und sie war überhaupt erstmal quasi in die Lage gekommen, jetzt ihr Leben anzuschauen. Und das ist ja so wichtig beim Älterwerden. Erstens, dass wir es tun und dass wir es dann auch können und auch dankbar werden dabei. Dann ist doch das ganze Altwerden anders, wenn wir es dankbar machen. Aber vielleicht auch bei dem Thema Dinge regeln, das ist vielleicht nicht überraschend, aber das ist das, was mich immer hoffnungsvoll macht, dass die Leute dann sagen, und jetzt mach es wirklich fertig. Und wenn wir dann mit ihnen einen Deal machen und sagen, du, ich frage in 4 Wochen nach, wie weit bist du? Weil das schickt man ja immer auf die lange Bahn.
Ja, genau.
Und das ist ja auch eine Chance von so einem Netzwerk, dann zu sagen, komm, lass uns vereinbaren. Ich frage so lange nach, bis du es wirklich fertig hast.
Kleine Testfrage. Wie viele Männer sind dabei, prozentual?
10. Maximal 10%.
Wie motivierst du Männer, sich so einen Prozess anzutun, also sich da drauf einzulassen? Ich vermute eher, dass sich Frauen, ja sowieso wie meistens, eher auf solche Lernprozesse und Verarbeitungsprozesse einlassen, Männer aber nicht. Wie motivierst du Männer, dass sie damit kommen?
Da sage ich immer, Männer, wo seid ihr? Also das würde ich dich drum bitten, das zu machen. Die Männer zu motivieren. Ich sage mal, ich will auch als Frau nicht den Männern sagen, was sie machen sollen.
Ja, sowieso, das schon.
Das zielt schon viel zu sehr. Ich denke immer, da wo erstmal Männer sind, da kommen auch mehr dazu. Aber da sehe ich meine Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Und das Verrückte für mich ist, dass da immer die Männer fehlen und bei anderen Sachen höre ich immer wieder ab, das sind die Frauen. Und da sage ich, Leute, hier ist was im Argen.
Die Männer, die kommen, weshalb kommen die? Was motiviert sie? Das wäre doch, würde mich interessieren.
Also bei den Werkstatttagen, bei den ersten war ein Mann dabei. Das war ganz pragmatisch, der gesagt hat, ja, ich muss ja was machen. Wahrscheinlich war es sogar das Thema Dinge regeln, was ihn am meisten gelockt hat. Beim zweiten waren es ein paar Männer mehr, weiß ich jetzt nicht. Ich denke, die waren vernünftig. Das waren vernünftige Männer, die sagen...
Das finde ich auch, ja.
Okay. Beim Thema mein Leben anschauen waren Frauen unter sich. Das hat mich aber nicht überrascht.
Okay, okay. Aber Astrid, lass uns mal den persönlichen Switch machen. Jetzt bist du ja selber in dieser Lebensphase, bereitest dich vor auf das dritte Drittel. Worauf freust du dich und wo gibt es auch Ängste und Befürchtungen?
Also ich freue mich drauf, nicht mehr so viel zu müssen. Und ich freue mich vor allem drauf, wenn ich meinen Computer dann mal wieder anmache und die Mailbox, was dann nicht wuff. So, also unendliche Mails beantworten zu müssen. Also darauf freue ich mich wirklich. Ich freue mich drauf, erstmal wirklich völlig runterzufahren und dann ganz ergebnisoffen zu schauen, ja. Wie stellst du dir jetzt diese Lebensphase mit mir zusammen vor? So. Mehr weiß ich noch nicht.
Und befürchten tust du nichts?
Will ich jetzt noch gar nicht.
Befürchten tust du nichts?
Befürchten, im Augenblick befürchte ich nichts. Es gab eine Etappe auf diesem Weg, wo ich wie einen Schatten über mir und um mich spürte. Das war eine ganz, also für mich interessante und schon auch beängstigende Etappe. Ich habe viele Freunde auch so in meinem Alter verheiratet. Und ich stelle fest, für die gibt es vor allem ein Thema, das sind die Enkel. Und die gehen in Ruhestand und in ihr Leben fließt so viel Neues rein und so viel Lebendigkeit. So viel Leben, so viel Zukunft, so viel, ja, rundum Positives, jedenfalls erlebe ich es so. Mhm. Und da spürte ich einen ganz starken Kontrast. Und da hatte ich tatsächlich eine Zeit lang Panik. Mhm. Weil ich empfand, das wird bei mir nicht passieren. Bei mir flutet nicht etwas Neues rein, sondern ich muss schauen, was kann es Neues geben und wie kommt da Leben rein. Das waren so ein paar Wochen, Monate. Und für mich ist es in solchen Prozessen immer wieder wichtig, die nicht zu verdrängen, sondern denen bewusst Raum zu geben. Und das habe ich dann wirklich auch gemacht. Ich war gelegentlich immer so im Kloster für ein, zwei Tage. Und das habe ich auch gemacht vor meinem 60. Geburtstag. Da merkte ich die 6 vorne. Boah, die fühlt sich irgendwie ganz komisch an. Mhm. Und merkte da, boah, da wird mir irgendwie ganz anders. Und dann bin ich auch mit diesem Thema ins Kloster gefahren. Und habe das auch meiner Gesprächspartnerin dort vorher angekündigt. Mhm. Und habe gesagt, ich will mit diesem Thema umgehen. Ich möchte fröhlich 60 werden. Und so habe ich es dann auch mit dieser, ich würde schon sagen, es war eine gewisse Panikphase. Also Panik ist ein starkes Wort, aber es war wie ein Schatten über mir. Mhm. Und jetzt vor ein paar Wochen dachte ich, ey, wo ist eigentlich dieser Schatten hin? Der ist weg.
Oh.
Und das ist für mich eine ganz positive Erfahrung, die mich auch dazu führt, Leute wirklich zu ermutigen, schau hin, geh damit um, mit dir selbst, mit deinem Herrn, weil mir hat eine Exerzitienbegleiterin mal gesagt, Frau Eichler, wenn Sie in der Stille sind, es passiert nie nichts. Mhm. Und gerade auch mein Schmerz oder meine Angst, Gott hinzuhalten in der Stille, es passiert nie nichts. Und ich kann es mir nur so erklären, dass Gott da wirklich etwas genommen hat oder diesen Schatten in Licht verwandelt hat. Oder weiß nicht, wie er es gemacht hat.
Sehr, sehr spannend, Astrid. Aber sag uns noch mal, ne, du hast jetzt gesagt, also es du wirst bei Solo und Co. aussteigen oder bist schon ausgestiegen.
Bin dabei.
Wie gestaltet sich diese Staffelübergabe und so dieser neue Lebensabschnitt so ganz praktisch? Was macht Astrid Eichler die nächsten Wochen und Monate?
Ja, das sind zwei Fragen. Lass mich zuerst auf das erste eingehen. Diese Übergabe. Wir haben tatsächlich mit unserem Team, Leitungsteam und Vorstand 2020 angefangen, uns darauf vorzubereiten. Das Team hat mich groß angeguckt, hat gesagt, wir haben dann noch 4 Jahre Zeit. Ich sage ja. Aber das ist eine ganz kritische Sache, wenn so die Initiatorin, die doch irgendwie zumindest in den Anfangsjahren zentrale Figur dann geht, und wir haben dort einen Supervisionstag gemacht mit dem Team. Wir haben uns dann nicht 4 Jahre durchgängig damit beschäftigt, aber das war so ein Startschuss, um miteinander zu erarbeiten, was für eine Person wird gebraucht. Ich habe immer gesagt, wir suchen nicht eine Nachfolgerin für Astrid Eichler, weil die gibt es sowieso nicht. Aber die Pionierphase ist ja vorbei. Wir haben jetzt klar umschriebene Aufgabenfelder. Wir haben dann gründlich an der Ausschreibung gearbeitet und ich hatte den Traum, und dieser Traum ist tatsächlich in Erfüllung gegangen, dass wir jemanden finden. 23 haben wir dann jemanden gefunden. Wir hatten auch mehrere Bewerbungen. Das war ein ganz kostbarer, schöner Prozess. Und wir haben die neue Leitung der Geschäftsstelle seit September angestellt. Mhm. September 23. Mein Ruhestandseintritt ist 1. September 24. Mhm. Höre aber am 31. Mai auf. Das habe ich mit meinem Vorstand so vereinbart. Dass der Sommer und ein paar Überstunden und so. Mhm. Also 1. September bis 31. Mai, das sind, wenn ich richtig rechne, 9 Monate. Ist ja auch interessant, ne? Mhm. Und dann war klar, die erste Phase ist, sie schnuppert rein, sie läuft mit mir mit. Sie war ein paar Mal hier im Büro. Und jetzt, am 1. Februar, hat sie die Verantwortung übernommen. Wir haben den Ernstfall. Sie ist jetzt Leitung der Geschäftsstelle und ich laufe mit ihr. Mhm. Und darüber sind wir beide ganz glücklich. Mhm. Und alle anderen finden das, glaube ich, auch gut. Und jetzt ist das Büro ausgeräumt. Das ist jetzt gerade vorgestern vor 3 Tagen in den Westerwald gefahren worden. Mhm. Unter meinem Wohnzimmer ist jetzt ein leerer Raum, wo Sachen für den Sperrmüll stehen. Wo schon Umzugskartons stehen für meinen Wohnungsumzug. Also wir sind gerade wirklich mittendrin. Mhm. Und so gestalten wir den Übergang dann, dass das Team jetzt eine Supervision hat, die wir mit der gleichen, aber ohne mich, damit jede jetzt ihren Platz finden kann. Mhm. Und alle Beteiligten auch offen, ohne dass ich dabei bin, sagen können, wie es ihnen gerade geht, was sie auf keinen Fall mehr wollen, was sie sich jetzt wünschen und so. Und das ist also der Übergang, der wird dann beendet mit einem Fest. Wir feiern ein Jubiläum, 15 Jahre MWAG e.V., also unser Trägerverein. Mhm. Es muss was anderes geben, so heißt der Verein immer noch. 15 Jahre. Und dieses Fest wird dann verbunden mit meiner Verabschiedung und der Begrüßung der neuen Leitung der Geschäftsstelle. Mhm. Und nach diesem 1. Juni tauche ich ab. Und werde erstmal 3 Monate so ein bisschen mich in der neuen Wohnung einfinden und da die Gegend entdecken, wobei es sind nur 4 Kilometer Abstand von hier. Und ich möchte gerne dann ein bisschen urlaubsmäßig sein. Ich möchte zweckfrei Zug fahren. Davon freue ich mich seit einiger Zeit. Mhm. Zweckfrei durch die Gegend fahren. Ich bin ja so viel Zug gefahren, musste immer E-Mails beantworten und arbeiten und machen und tun. Mhm. Und ich freue mich drauf, dann im Zug zu sitzen.
Ja, dann und hoffen, dass er fährt, gell?
Ja. Also. Ja. Herr Wieselski ist bis dahin ja auch im Ruhestand, von daher hätten wir berechtigte Hoffnung, dass die Züge fahren, genau.
Ja, meistens sind sie gefahren. Also ich habe viel Gutes erlebt und nur wenig ganz Schlimmes.
Okay.
Aber ich bin da im Vertrauen und ich kann mir ja die Tage dann aussuchen. Ich muss ja dann nicht fahren, wenn die streiken.
Ja.
Sondern ich kann es mir dann aussuchen. Und so. Und dann September, Oktober, November möchte ich mich dann tatsächlich ein bisschen mehr fokussieren, möchte der Stille mehr Raum geben, habe mich für Exerzitien angemeldet und dann eben mit dieser Frage, Herr, wie möchtest du diese Lebensphase mit mir verbringen. Und das ist für mich ganz ergebnisoffen.
Sehr spannend. Astrid, wir kommen so langsam in die Zielgerade. Also eigentlich müssten wir uns im November ja wieder verabreden, um dann einfach mal zu hören, was denn daraus geworden ist. Gibt es noch irgendwas zu unserem Thema, was wir jetzt nicht gefragt haben, was du aber gerne noch ergänzen würdest, weil es aus deiner Sicht wichtig ist?
Ja, also ich denke, wir haben jetzt schon einen richtigen Rundumschlag gemacht. Ich möchte einfach so diese Ermutigung nochmal unterstreichen. Wir haben für uns so formuliert, wir möchten in unserem Netzwerk ein Klima haben, um angstfrei über das Älterwerden zu sprechen und um fröhlich älter zu werden. Mhm. Ich glaube, das braucht eine große Ehrlichkeit mit mir selbst und braucht Gespräch, braucht Zeiten des Gebetes, der Stille. Ich möchte wirklich ermutigen, raus aus der Verdrängung, das halte ich für ganz gefährlich, sondern sich dem Thema zu stellen und zu sagen, auch diese Lebensphase ist eine Lebensphase, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und das hört ja nicht mit 60 oder mit 65.
Hoffentlich nicht. Astrid,
nö, das,
vielen das Dank. Die Wahrheit René, wenn du jetzt an unser Gespräch denkst, was ist das, was du mitnimmst aus unserem Gespräch?
Ja, es hat schon mit dem zu tun, was du jetzt gerade gesagt hast, Astrid, dieses sich den Dingen stellen. Du scheinst eine Frau zu sein, die die Dinge anpackt und nicht drumherum läuft und sie verdrängt und so. Und wie du das gesagt hast, mit dieser, als ich nach der Befürchtung gefragt habe, gell, wo du gesagt hast, ja, sowas wie du hast sogar das Wort Panik gebraucht oder so, aber so über gewisse Zeit eben, was dich sehr beschäftigt hat, sich einfach dem zu stellen. Und was mich da überrascht hat, dass du gesagt hast, du hast ja irgendwie, es war plötzlich weg, aber Jesus hat was gemacht, in der Stille passiert was. Es passiert immer was, auch wenn wir das nicht kontrollieren können. So nehme ich deine Erfahrung. Und sich dem zu stellen, ohne es zu kontrollieren. Das finde ich so dieses, man kann ja durch Aktivität, durch Projekte oder nach Suche nach Lösungen oder Patenten oder irgendwie so, sich dem Ding eventuell gar nicht stellen. Aber dieses ehrliche Stellen, es aushalten, aber es eben in der Gegenwart von Jesus auszuhalten, das war so das, jetzt das Besondere für mich.
Das ist mir ganz genauso gegangen, Astrid. Und als du so gesagt hast, also als so der 60. Geburtstag nahte und du dir so Dinge überlegt hast, da hat unser Kollege hier am Tisch, mein Kollege Johannes Kuhn, hat mich so ganz breit angegrinst, weil er sehr genau beobachtet hat, wie ich das im letzten halben Jahr irgendwie versucht habe und wie mir manchmal innerlich so ein bisschen die Felle davon geschwommen sind. Und ich merke tatsächlich dieses zu sagen, es ist nicht kontrollierbar, sondern es ist nochmal ein offener Prozess in diese geschenkten Lebensjahre hinein. Und mich hat das sehr ermutigt, diese offene und fragende Haltung, mit der du da reingehst. Und da würde ich jetzt mal sagen, dass es jetzt wurscht, ob ich Single bin oder verheiratet bin. Es gibt Fragen, die muss man auch als Ehepaar, muss auch jeder für sich auch klären und unter die Füße kriegen. Von daher hat mich das sehr ermutigt. Dir wünschen wir von Herzen Gottes Segen für diesen Prozess. Sind gespannt, da oder dort wieder einmal etwas zu hören. Sagen danke für das Gespräch und danke und tschüss, Astrid Eichler. Das war Vorwärtsleben, der Podcast für Babyboomer. Wir freuen uns über Rückmeldungen, weitere Gedanken, Fragen und Inspiration. Über www.vorwärtsleben.com kannst du mit uns Kontakt aufnehmen. Dort findest du auch die weiteren Folgen. Abonniere gerne unseren Podcast und wenn er dir gefällt, empfehle uns doch weiter.